Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Der Schweizer Atomausstieg führt zu massiven Steuerausfällen bei Bund und Kantonen. Gesundheitsminister Berset erklärt, wieso für Arztpraxen wieder ein Zulassungsstopp gelten soll. Und der viel gescholtene Generationenkonflikt ist kaum auszumachen, besagt eine neue Studie. Das sind wichtige Themen aus der Schweiz, passiert in den vergangenen Tagen, gehört auf dem Infosender von Schweizer Radio DRS. In den nächsten Minuten blicken wir nochmals darauf zurück. Am Mikrofon Rino Curti. Vor 4 Wochen hat Energieministerin Doris Leuthard dargelegt, wie der Atomausstieg in der Schweiz gelingen soll. Was sie damals aber nicht sagte, der Ausstieg ist mit neuen Steuerabzügen verbunden, dies für Gebäudesanierungen. Dies haben Recherchen von Schweizer Radio DRS vor wenigen Tagen ergeben. Diese Steuerabzüge führen bei Bund und Kantonen zu massiven Steuerausfällen. Aus dem Bundeshaus berichtet Philipp Burkhardt.
Es war nur eine kurze Randbemerkung, als die Energieministerin Ende September die Maßnahmen des Bundesrates für die Energiewende vorstellte. Um die Liegenschaftsbesitzer zu energiesparenden Sanierungen zu motivieren, stellte Doris Leuthard neue Steuervorteile mit einer geplanten Änderung des Steuerrechts in Aussicht.
Im Gebäudebereich finden Sie in der Vorlage zudem steuerliche Anreize.
Details nannte die Energieministerin nicht, doch die haben es in sich, wie aus dem erläuternden Bericht des Bundesrates zur Energiestrategie hervorgeht. Neu sollen Hausbesitzer die Kosten für Gesamtsanierungen, sofern sie dem Energiesparen dienen und gewisse Mindeststandards erreichen, während 3 Jahren vom steuerbaren Einkommen abziehen können. Liegenschaftsbesitzer können auf diesem Weg über 3 Jahre hinweg zu einem steuerbaren Einkommen von 0 Franken kommen. Zurzeit sind Abzüge nur für Teilsanierungen erlaubt und auch nur in dem Jahr, in dem die Kosten anfallen. Von uns auf die brisanten Steuerpläne angesprochen, bestätigt Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf, dass die Änderungen massive Steuerausfälle für Bund und Kantone zur Folge hätten.
Die werden vorübergehend gross, ja, und die müssen aber auf anderen Wegen dann wieder ausgeglichen werden.
Finanzministerin Wittmer-Schlumpf geht von Steuerausfällen in 3-stelliger Millionenhöhe aus. Konkrete Zahlen liegen noch keine vor, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung auf Anfrage erklärt. Die Bundespräsidentin betont,
dass eine solche Energiewende nicht ohne Kosten abgeht, das ist selbstverständlich.
Und das macht den Kantonen große Sorgen. Der Präsident der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Direktoren, der Solothurner Regierungsrat Christian Wanner, sagt,
zusätzliche Abzüge und jetzt noch die Verteilung auf 3 Jahre wird den Bund und die Kantone sehr viel Geld kosten.
Und das ausgerechnet in Zeiten, wo auf die Kantone schon andernorts hohe Zusatzbelastungen zukämen, ärgert sich Finanzdirektor Wanner.
Das führt dazu, dass die Kantone massiv Geld verlieren. Und wenn sie es nicht vermögen, bleibt nichts anderes als eine Steuererhöhung.
Womit alle Steuerpflichtigen die Steuervorteile für Hausbesitzer bezahlen müssten. Steuervorteile, die auch der renommierte Professor für Steuerrecht Urs Benisch äußerst problematisch findet. Denn Steuerabzüge für Privatpersonen, die man über mehrere Steuerperioden geltend machen könne, seien völlig neu.
Das passt nicht in das System. Periodenübergreifende Abzüge sind dem System fremd.
Abzüge bei Privatpersonen über mehrere Jahre hinweg habe man aus guten Gründen bisher immer abgelehnt, sagt Professor Benisch.
Deshalb ist es sehr fraglich, ob man das für einen ganz bestimmten Bereich zulassen will und ausschließlich für diesen Bereich eine Ausnahme machen will.
Auf die Frage, ob der Bundesrat also mit dieser folgenschweren Neuerung eine Büchse der Pandora aufmache, antwortet der Steuerexperte wie aus der Pistole geschossen.
Jawohl.
Die eidgenössische Steuerverwaltung soll sich nach unseren Informationen denn auch vehement gegen die geplante Steuerrevolution im Rahmen der Energiestrategie gewehrt und sich klar dagegen ausgesprochen haben. Auf die Frage, ob das zutreffe, erklärt die Steuerverwaltung schriftlich:
Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden vom Gesamtbundesrat verabschiedet. Dies ist maßgeblich im weiteren Meinungsbildungsprozess.
Das Pikante am Ganzen, die drohenden massiven Steuerausfälle bei Bund und Kantonen werden im Bericht des Bundesrates zur Energiestrategie 2050 mit keinem Wort erwähnt.
In der Schweiz galt bis vor einem Jahr ein Zulassungsstopp für neue Arztpraxen. Seither ist die Zahl der neuen Praxen in die Höhe geschnellt. Bis Ende des laufenden Jahres wird mit rund 2000 neuen Arztpraxen gerechnet. Der Bundesrat hat vergangene Woche entschieden, so kann es nicht weitergehen. Auf Anfang des nächsten Jahres soll der Zulassungsstopp wieder eingeführt werden. Gesundheitsminister Alain Berset hat den Stopp begründet, im Gespräch mit Bundeshausredaktor Dominik Mayer.
Wir müssen jetzt rasch handeln, weil wir brauchen eine Steuerung, eine politische Steuerung in der Gesundheit und auch im ambulanten Bereich.
Weswegen ist das ein Problem, dass jetzt die Zahlen so stark gestiegen sind, vor allem bei Spezialisten und in den Städten?
Wir brauchen für die Leute eine gute Versorgung. Wir brauchen für die Leute eine gute Verteilung, auch geografisch, von Grundversorger und auch von Spezialistinnen und Spezialisten. Und das kann man nur erreichen, wenn die Kantone und der Bund zusammenarbeiten, um diese Verteilung zu organisieren. Mindestens zu sagen, okay, wir brauchen nicht nur Spezialisten im Zentrum der großen Städte, aber wir brauchen einfach Ärzte überall auf dem Territoir, nicht nur in der Städte. Und das, ich glaube, das ist wirklich ein Grund, um zu handeln.
Noch einmal nachgefragt, also Sie haben auch einen Kostenschub befürchtet jetzt durch diese Welle von neuen Arztpraxen.
Ja, das ist absolut klar. Wir wissen schon, dass jeder zusätzliche Arzt kostet 500.000 für die obligatorische Krankenversicherung. Das sind auch Prämien, oder die diese Rechnungen bezahlen. Und die Idee ist auch damit, eine gute Versorgung zu haben für die Leute, eine gute Verteilung, aber auch mit einer Kontrolle über die Kosten. Das ist absolut klar. Ich meine, niemand will, dass jedes Jahr die Prämien sich stark erhöhen. Das heißt, wir brauchen eine politische Steuerung und das ist das Ziel des Bundesrats mit diesem Vorschlag.
Dringlich soll jetzt die Regelung eingeführt werden, die bis Ende letzten Jahres gegolten hat. Weshalb dasselbe nicht etwas Fantasievolleres, Herr Bundesrat?
Ja, weil wir wollen sehr rasch Klarheit schaffen und die beste Möglichkeit, um sehr rasch Klarheit zu schaffen, das ist etwas zu nehmen, der schon bekannt ist, schon gut bekannt ist und damit sich auch die Zeit zu geben, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Deswegen haben wir diese Vorgehen gewählt. Erste Etappe sehr rasch, etwas bekannt und nachher zweite Etappe eine breite Überlegung für die langfristige Lösung.
Diese langfristige Lösung, können Sie skizzieren, was da besser werden soll, was Sie so überlegen könnte dazugehören?
Wir brauchen ganz klar eine politische Steuerung, demokratische Steuerung im ambulanten Bereich. Das bedeutet, mehr oder weniger 40% der Kosten sind ziemlich hohen Kosten, die da betroffen sind. Und wir brauchen da eine politische, demokratische Steuerung. Es gibt die Möglichkeit, das zu machen mit der Kantone, mit einer Zulassungsregulierung, auch mit dem Eingriff auf die Tarifstruktur. Wir haben diese Möglichkeit ab nächstes Jahr auch seitens des Bundesrats und auch zu sehen, wie wir die Möglichkeit haben, für die Leute eine bessere Versorgung zu organisieren mit einer besseren Organisation zwischen alle die Leistungserbringer. Das sind wirklich zukunftsorientierte Ziele. Wir müssen aber da die Zeit haben, um darüber zu arbeiten.
Gesundheitsminister Alain Berset vor wenigen Tagen gehört auf dem Infosender von Schweizer Radio DRS.
Schnell zu den aktuellsten Themen und spannendsten Hintergrundgesprächen. Mit DRS4 News auf Facebook und Twitter. Folgen Sie uns oder besuchen Sie unsere Website drs4news.ch.
Unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz müssen besser kontrolliert werden. Dies forderten Politiker diese Woche nach dem Auffliegen des Anlageskandals bei der Basler Kantonalbank. Kunden der BKB sollen Millionen von Franken verloren haben. Dafür verantwortlich soll eine externe Vermögensverwaltungsfirma aus dem Aargau gewesen sein, die ASE Investment AG. Ihr hatten die Kunden der Basler Kantonalbank das Geld anvertraut. Die Geschäfte liefen über die Konten der BKB. Der Fall zeigt vor allem eins: Für unabhängige Vermögensverwalter gibt es in der Schweiz kaum Kontrollen. Doch das dürfte sich wohl bald ändern. Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Wenn man in die Runde fragt, bekommt man fast einhellig die Antwort, eine bessere gesetzliche Regulierung der Vermögensverwalter alleine hätte den Fall ASE kaum verhindern können. Denn das Ausmaß an krimineller Energie, mit dem hier gehandelt wurde, ist offenbar enorm. So sagt der Sprecher der Finanzmarktaufsicht FINMA, Tobias Lux.
Im Fall von ASE hatten wir keine solche Hinweise. So hatten wir zum Beispiel auch keine Hinweise von Kunden, die sich bei uns in irgendeiner Form über ASE beschwert hätten.
ASE musste nur zu Beginn ihrer Tätigkeit nachweisen, dass sie die Regeln zum Fondsvertrieb kennt. Eine einmalige Prüfung. Und dass sie das Geldwäschereigesetz einhält. Ansonsten konnte sie ihre Kunden beraten, ohne dass ihr jemand genauer auf die Finger geschaut hätte. Sogar dann noch, als die Medien bereits über die Geschäfte der ASE berichteten und davor warnten, schritt niemand ein. Auch die FINMA nicht, was Rechtswissenschaftlerin Monika Roth bemängelt.
Was man allerdings schon sagen muss, ist, dass es bei der ASE schon früher Mahner gegeben hat, nicht aus dem regulatorischen Umfeld. Und vielleicht wäre das aber Anlass für die FINMA gewesen, näher hinzuschauen.
Doch dazu hatte die FINMA keinen gesetzlichen Auftrag, sagt Lux. Das wäre nur gegangen, wenn die FINMA, wie bei Banken und Versicherungen, die Möglichkeit hätte, eine regelmäßige Kontrolle durchzuführen.
Was wir uns aber schon erhoffen, ist, dass solche Missbräuche, Betrügereien früher entdeckt werden können, aufgrund von einer regelmäßigen Beaufsichtigung, aufgrund von einem engeren Netz, das gelegt wird.
Vorschläge dazu hat die FINMA im Frühjahr bereits gemacht. Derzeit trifft sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Aufsicht und der Branche, um über den Vorstoß der FINMA zu diskutieren. Die Vertreter der Vermögensverwalterbranche selbst halten wenig von neuen Regulierungen. Andreas Brücker vom Verband Schweizerischer Vermögensverwalter findet, die Vermögensverwalter könnten dies auch selbst lösen.
Meines Erachtens braucht es einen hohen Selbstregulierungsstandard, der verpflichtend ist für alle Selbstregulierungsträger in der Schweiz. So zum Beispiel, wie wir den vom VSV aus leben.
Ohne neue gesetzliche Regeln würde es aber auch dann nicht gehen. Denn schließlich müsste jeder Verband auf diese Mindeststandards verpflichtet werden. Und jeder Vermögensverwalter müsste zwingend einem der Verbände angehören. Hierzu aber, sagt Brücker, würde sein Verband Hand bieten.
In der Schweiz kosten Zigaretten im nächsten Jahr 10 Rappen mehr pro Päckchen, wie Recherchen von Schweizer Radio DRS diese Woche ergeben haben. In die Bundeskassen fließen dadurch 50 Millionen Franken mehr pro Jahr. Elisabeth Pestalozzi hat die Einzelheiten.
Der Bund braucht mehr Einnahmen. Deshalb hat der Bundesrat beschlossen, die Tabaksteuer heraufzusetzen, um 10 Rappen pro Päckchen. Das bestätigt das Finanzdepartement auf Anfrage von Schweizer Radio DRS. Der Entscheid sei im Zusammenhang mit dem neuesten Sparprogramm des Bundes gefallen. Nun werde der Bundesrat demnächst noch bestimmen, ab wann der höhere Preis gelten soll. Vorgesehen ist die Erhöhung auf April des nächsten Jahres. So sollen nächstes Jahr 40 Millionen mehr, im Jahr darauf 50 Millionen mehr in die Bundeskasse fließen, konkret in die AHV. 10 Rappen mehr pro Zigarettenpäckchen, das ist die zweite Verteuerung innerhalb eines Jahres. Beim letzten Mal war es allerdings die Tabakindustrie selbst, die freiwillig um 10 Rappen aufgeschlagen hatte. Und diese hat auch diesmal kein Problem damit, wie Christoph Berda von British American Tobacco sagt. Für die Konsumenten sei das zumutbar. Und auch die Befürchtungen, dass immer teurere Zigaretten zu mehr Schmuggel führen würden, auch diese Angst sei nicht begründet.
Unserer Meinung nach kann die Weiterführung der Tabaksteuererhöhungen in kleinen Schritten, wie sie seit mehreren Jahren hier in der Schweiz praktiziert werden, den Zigarettenschmuggel unter Kontrolle halten.
Allerdings ist es das letzte Mal, dass der Bundesrat in eigener Kompetenz die Zigaretten um 10 Rappen verteuern kann. Für weitere Erhöhungen braucht es eine Gesetzesrevision. Und für diese fordert die Tabakindustrie schon heute, an der Politik der kleinen Schritte soll sich nichts ändern.
Wir wollen nicht eine sehr große Erhöhung mit vielen Rappen. Wir möchten kleinen Schritten haben.
Wie die künftige Tabaksteuerpolitik des Bundes aussehen soll, das will der Bundesrat später entscheiden.
DRS 4 News.
Unser Land wird immer älter, die Zahl der Rentnerinnen und Rentner steigt und dadurch steige auch der Konflikt mit den jungen Menschen im Land, sagen kritische Beobachter. Doch von diesem vielbeschworenen Generationenkonflikt ist derzeit in der Schweiz nicht viel zu spüren. Zu diesem Schluss ist vor wenigen Tagen der Sozialbericht 2012 gekommen. Pascal Krauthammer hat sich diesen Bericht genauer angeschaut.
Da wird geschenkt, da werden Darlehen gegeben, da wird vererbt, da hüten die Großeltern die Großkinder und da sorgen sich die Kinder um ihre betagten Eltern. Ja, innerhalb der Familie, das stellt der Sozialbericht 2012 jetzt auch wissenschaftlich fest, innerhalb der Familie ist die Bande über die Generation hinweg stark. Doch außerhalb der Familie sieht das idyllische Bild offenbar ganz anders aus, da lebten die Generationen aneinander vorbei. Ältere Menschen scheinen sich vor den Jungen zu fürchten. Laut Sozialbericht sind 45% der Schweizer Senioren der Meinung, dass Jugendliche die öffentliche Ordnung im Land gefährden. Im Gegenzug fühlt sich fast die Hälfte der unter 30-Jährigen diskriminiert. Sie haben das Gefühl, dass die Gesellschaft den Senioren mehr Respekt zolle und dass die Jugendlichen auch im Beruf oftmals den Kürzeren zögen. Zumindest was die Sozialausgaben angeht, haben Sie recht. 45% der Sozialausgaben der Schweiz werden nämlich für die Eltern ausgegeben, rekordverdächtig im europäischen Vergleich. Bei den Ausgaben für die Jüngeren dagegen zeigt sich die Schweiz mit 5% klar knausriger als Länder wie Deutschland oder Schweden. Trotzdem, einen Generationenkonflikt ortet der Bericht nicht. Als eine Mehr bezeichnen die Forscher schließlich die Aussage, dass sich die heutige Jugend nicht mehr für Politik interessiere. Richtig sei zwar, dass die Wahlbeteiligung junger Menschen tiefer liege als jene der Älteren, aber die Jungen gehen heute häufiger wählen, als es junge Erwachsene vor 20 oder 40 Jahren getan haben. Und die Wahlbeteiligung der Jungen ist sogar gleich hoch wie die der 40- bis 45-Jährigen. Das Bild einer weitgehend apolitischen Jugend basiere also auf einem Vorurteil, heißt es im neuesten Sozialbericht.
Die Medien in der Schweiz haben letztes Jahr über zahlreiche große Themen berichtet, zum Beispiel Fukushima, die Schuldenkrise in Europa oder auch die Wahlen in National- und Ständerat. Klatsch- und Boulevardthemen, darüber haben Zeitungen, Radio und Fernsehen weniger berichtet. In den Medien waren also mehr relevante News zu finden. Dies steht im neuesten Jahrbuch zur Qualität der Schweizer Medien, präsentiert vergangene Woche. Klaus Bonanomi mit den Einzelheiten.
Das ereignisreiche Jahr 2011 habe die Schweizer Medien herausgefordert. Dies stellt der Zürcher Soziologieprofessor Kurt Imhof fest, der für das Jahrbuch «Qualität der Medien» verantwortlich ist.
In diesem Newsjahr sind die Hard News eindeutig bedeutungsvoller geworden in allen Medien. Was man gleichzeitig sehen kann, ist, dass die Einordnung, dass die Ursache-Wirkungserklärungen abgenommen hat. Also man kann sehen, dass diejenigen Redaktionen, die über genügend Ressourcen verfügen, wie beim öffentlichen Radio, besser mit diesem Newsdruck fertig werden, als die Redaktionen, die durch Spardruck ausgedünnt worden sind.
Anders gesagt, es seien fast nur noch die großen Tages- und Sonntagszeitungen und die Informationssendungen des öffentlichen Radios und Fernsehens in der Lage, Hintergründe zu beleuchten und Zusammenhänge aufzuzeigen. Die übrigen Medien würden zumeist bloße News vermitteln. Vor allem bei den Online- und Gratismedien ortet Imhof dieses Problem.
Und gleichzeitig können wir auch sehen, dass sich Junge vermehrt an den qualitätstiefen Medien orientieren, ältere und solche aus der höheren Bildungsschicht als qualitätsbesseren Medien. Und das bedeutet eine unterschiedliche Informationsversorgung der Bevölkerung. Alle sind aber Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Alle sollten sich gleich informieren. Eine Abschichtung der Medien ist für die Demokratie keine gute Sache.
Denn die Demokratie leide, wenn sich für die Staatsangelegenheiten nur noch eine kleine Elite interessiere.
Wer will, kann sich gut informieren auf hohem Niveau. Das ist richtig. Das Problem ist einfach, dass die Gratiskultur jetzt insbesondere bei den Jugendlichen eine Gratisgeneration geschaffen hat. Die erwarten, dass News gratis kommen, dass Journalismus zum Nulltarif erhältlich ist, die sich Abonnementszeitungen nicht mehr angucken, nicht mehr damit befassen. Und das ist ein grundsätzliches Problem, das die Branche für sich geschaffen hat.
Auch für den Schaffhauser Verleger Norbert Neininger ist die wirtschaftliche Lage der Presse ein Grund zur Sorge. Es werde schwieriger, die Qualität tagtäglich sicherzustellen.
Wir leben nicht in Boomzeiten und viele Medienunternehmen müssen sich, weiß Gott, nach der Decke strecken. Das geht nicht ohne Abstriche.
Doch gerade die Regionalzeitungen wie seine Schaffhauser Nachrichten bemühten sich erfolgreich, zur Meinungsbildung beizutragen. Deshalb nimmt der Imhofs Urteil nicht widerspruchslos an.
Die Studie legt einen Imhoffschen wissenschaftlichen Maßstab an, der ist etwas anders als unser Maßstab von den Chefredaktoren und Verlegern. Wir sind mit der Qualität, für die wir uns sehr einsetzen und für die wir immer wieder arbeiten, einigermaßen zufrieden. Ganz anders sieht das die Wissenschaft.
Einig sind sich Neininger und Imhof darin, dass die Medien für die Schweizer Demokratie überlebenswichtig sind. Deshalb diskutiert man nun auch im Verband der Schweizer Medien, wo Neininger im Vorstand sitzt, über die Frage, ob eine staatliche Presseförderung die Qualität der Medien stärken könnte.
DRS 4 News.
Der nahende Winter könnte in den nächsten Monaten über das Schicksal der Schweizer Bienen entscheiden. Denn rund die Hälfte der Bienenvölker in der Deutschschweiz sind im vergangenen Winter gestorben. Schuld daran ist die Varroamilbe, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Aber nicht nur, immer mehr Studien, auch in der Schweiz, weisen auch auf Pflanzenschutzmittel als Mitursache hin. Dies wurde vor wenigen Tagen bekannt. Der Bericht von Caroline Arn.
Christoph Sandrock öffnet behutsam einen Bienenstock, in der Hand eine Art Spritzkanne, die raucht.
Man bläst dann Rauch in den Bienenstock, um die, ja, man sagt, die Bienen zu beruhigen, aber eigentlich lenkt man die nur ein bisschen ab vom eigentlichen Störenfried.
Sandrock ist Postdoktorand im Agroskop Liebefeld-Boissieu. Er forscht an einem EU-Projekt zu den Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf Bienen. Die Bienenforschung hat in Bern Tradition. Seit 100 Jahren kümmert sich der Bund im Bienenforschungszentrum Liebefeld um die Gesundheit der Bienen und um den Honig. Bienenforschung mitten in der Stadt.
Es hat so viel in den ganzen Vorgärten Nahrungspflanzen für die Bienen. Also da geht es den Bienenvölkern fast besser wie denen auf dem Land mittlerweile.
So wie die Bienen im Stock sich jetzt auf den Rauch konzentrieren und den Forscher vergessen, ähnlich konzentrierte sich die Bienenforschung lange vor allem auf die Varroamilbe. Doch
das Problem ist viel, viel komplexer, als man ursprünglich gedacht hat. Das ist ganz klar was jetzt erkannt wird.
Christoph Sandrock untersuchte Honigbienen, aber auch Wildbienen und Hummelvölker. In seinen Versuchen flogen die Insekten nicht draußen herum, sondern in geschlossenen Käfigen. Die einen bekamen normales Futter, die anderen Futter mit etwas Pestizid versetzt, so wie sie es draußen auf dem Feld fressen würden. Die dritten mussten mit Parasiten leben.
Und am Ende dann geschaut, wie viel Königinnen haben die gemacht, wie lange hat die einzelne Arbeiterin gelebt, die waren alle markiert individuell.
Die Ergebnisse zeigten nun, Parasiten alleine schaden der Biene, aber nicht sehr. Pflanzenschutzmittel schaden ihr auch, aber nicht lebensbedrohlich.
Das Kritische ist eben, dass genau die Kombination von beiden Sachen fast verheerende Auswirkungen auf die Volksentwicklung hat.
Denn die Hummeln vermehrten sich nicht mehr gleich stark, es gab weniger Königinnen und die Parasiten hatten ein leichteres Spiel.
Man sich dann eben überlegt, dass diese Parasiten durchaus häufig sind, also bis zu 50% der Völker im Freiland haben diese Parasiten. Und man denkt sich dann, dass sie Pestiziden ausgesetzt sind in der Umwelt, dann ist das natürlich schon was einen nachdenklich stimmt.
Während die Varroamilbe bei den Honigbienen immerhin bekämpft werden kann, haben Hummeln oder wilde Bienen keine Imker, die sie pflegen. Dieses Sterben bleibe unbemerkt.
Bei den Wildbienen passiert das wahrscheinlich ganz, ganz leise. Das ist das große Problem. Die Wildbienen haben keine Lobby.
Und erst jetzt versuche man, Hummeln und wilde Bienen zu zählen und zu vergleichen und bemerke, dass die Bestände und die Artenvielfalt merklich zurückgehe. Damit Äpfel oder Mais wachsen, sind die wilden Insekten als Bestäuber aber ebenso wichtig wie die Honigbienen.
Wir sind jetzt kurz davor, die Sachen auch zu publizieren. Und das deutet sich schon an, dass vor allen Dingen Langzeitstudien man Sachen aufdeckt, die so in dem Maße vorher noch nicht bekannt waren. Und das wird natürlich Handlungsbedarf erfordern.
Handlungsbedarf, das könnte heißen, dass die Zulassungen für Pflanzenschutzmittel angepasst werden müssten. Denn die Schweizer Studien stehen nicht alleine. Internationale Studien weisen darauf hin, dass Pestizide Auswirkungen auf das Immunsystem haben könnten oder auch auf den Orientierungssinn. Im Fokus stehen sogenannte Neonicotinoide, in der Schweiz seit 15 Jahren zugelassen. Saatgut, beispielsweise von Raps, wird damit behandelt. Das Mittel verteilt sich in der ganzen Pflanze bis in die Pollen und wird von den Bienen aufgenommen. Bei der Zulassung wurde bisher vor allem akute Vergiftung untersucht. Nun sollen auch kleine Dosen geprüft werden, die längerfristig aufgenommen werden. Die EU fordert weitere Experimente und auch die Schweiz will über die Bücher. Dies bestätigte das Bundesamt für Landwirtschaft. Man wolle mit diesen neuen Erkenntnissen das Risiko dieser Pflanzenschutzmittel neu überprüfen, damit die Bienen weiter ausschwärmen und Forscher wie Christoph Sandrock weiter schwärmen können.
Selbst wenn man im Sommer vorher noch die Nase voll hatte, weil es so viel Arbeit war, nach ein, zwei Monaten Winter kann man es gar nicht mehr erwarten, weil das wirklich, das ist einfach schön, dann im Frühjahr zu sehen, wie die Bienenvölker groß und stark werden und vor allen Dingen gesund sind.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.